Applaus gehört zum Sport. Er kommt nach dem Wettkampf, nach einem Sieg, wenn ein Athlet für seine Leistung gefeiert wird. Saleh Mohammadi kannte diesen Applaus. Der 19-Jährige galt international als großes Ringertalent. Vor einem Monat erklang dieser Applaus für ihn ein letztes Mal. Aber nicht in einer Arena, sondern auf seiner Beerdigung. Seine Familie klatscht, singt und bewegt sich zur Musik. Nicht aus Freude, sondern weil sie ihm etwas geben will, was ihm genommen wurde. Würde. Es ist ein symbolischer Akt kollektiver Trauer und Verbundenheit, aber auch stiller Protest gegen ein Regime, das den jungen Iraner am 19. März 2026, 8 Tage nach seinem 19. Geburtstag, hängen ließ. Mohammadi wurde vorgeworfen, während der Jänner-Proteste 2 Polizisten getötet und damit Krieg gegen Gott geführt zu haben. Ein Urteil, das laut Menschenrechtsorganisationen auf durch Folter erzwungenen Geständnissen basierte. Einen fairen Prozess gab es laut ihnen nicht. Seine Geschichte endet hier. 2 seiner Landsleute, ebenfalls Leistungssportler, leben heute im Exil in Österreich. Saman Sultani und Mobin Karase. Im Iran beginnt Sport für viele Kinder wie überall. Als Spiel, als Freiheit, als Zukunft. Für Saman Sultani beginnt er im Wasser, für Mobin Karase im Ring.
Growing up in Iran shaped a very big part of who I am today. I was always energetic, I wanted to do sport all my life. Even when I was a child, I always loved to go to the Olympics. I born an Olympic year and I watched my first Olympics when I was 4 years old. And I always loved to go to the Olympics.
Sultani verliebt sich früh in den Wassersport. Schwimmen, Kunstschwimmen und später Kajak. Für sie ist das Wasser ein Gegenraum. Einer, in dem der Körper nicht zuerst als Problem erscheint, sondern als Möglichkeit.
I also started artistic swimming and swimming at a very young age. And all of these things allow me to express myself, to feel free, to build like a discipline and to have something to move forward, set a goal and have a dream.
Dieser Traum heißt Olympia und gleichzeitig ist er von Anfang an begrenzt. Nicht durch fehlendes Talent, sondern durch das Land, in dem sie lebt. Wo es Müttern verboten ist, ihre Söhne beim Sport anzufeuern und Väter die Erfolge ihrer Töchter nur hinter verschlossenen Türen bejubeln dürfen. Weil der Sport im Iran nicht nur Leistung regelt, sondern auch Nähe. Wer sehen darf, wer sich zeigen darf, wer überhaupt vorkommt. Bei Mobin Karase ist es der Ring. Auch er wächst mit Sport auf. Mit Disziplin, mit Respekt, mit Härte, aber auch mit Gemeinschaft.
Weil ich dann draußen, zum Beispiel ältere Bruder oder Onkel draußen sitzen und dann kleine Kinder kommen im Ring. Iran ist das Kultur so im Ring. Mein Papa auch im Ring. Ich wollte boxen, mit Boxen angefangen, dann iranische Meisterschaft geworden. Wir haben harte Training, Disziplin wichtig war bei uns. Wir haben Respekt vor Trainer, Respekt vor unseren Kollegen und immer pünktlich, Disziplin. Wir haben dort schwer gelebt, aber Leute manchmal trotzdem sympathisch. Wir haben ein bisschen mehr gelacht.
Bei beiden beginnt Sport als etwas Motivierendes. Nicht politisch, nicht strategisch, sondern kindlich klar. Ich will besser werden. Ich will dorthin, wo die Besten sind. Und genau da beginnt im Iran das Problem. Der iranische Sport ist kein freier Raum. Er ist ein kontrollierter Raum, besonders für Frauen, aber nicht nur für sie.
Because of our religion, which is Islam, we have some rules. You know, in Iran, the girls after 9 years old, they must wear hijab. The schools are separated, so it's only girls or only boys. So it's a little bit different.
Anders heißt eingeschränkt und überwacht.
It's a very controlling environment. For example, when I was entering the swimming pool, we had to give our cell phone in front of the door to the security and we couldn't take it inside. And the reason was they didn't want anyone to take any video or something that goes out. The rule that we had was that the music should be only music, like no one sing on it. or any lyrics or anything, which was very hard for us. And I remember we had a pause for 2 years because of this problem, because of the music, because they were saying like, you know, what does it mean that a woman dance with the music and the water is not allowed and this stuff. So it was a problem.
Sport, der misstrauisch überwacht wird, und Training, in dem nicht nur die Leistung kontrolliert wird, sondern auch die Sichtbarkeit.
In Iran, in swimming and artistic swimming, there was no future for me because every year I was national champion and again next year national champion, champion of champion, and then that was the end for me because the women are not allowed to race internationally because of the hijab. And the level of the races is only national because you cannot race international and there is no motivation to get better and better because you want to be the best version of yourself, but you cannot really see how other athletes are doing.
Sogar Videos von Weltklasse-Wettkämpfen kommen nur über Umwege ins Land.
We didn't access to the video of the races internationally and we had to search a lot, and one of the people from out of Iran just record them and send them to us, and we had to copy the CD, and it was like a very valuable one that we could watch, for example, the routine of the world champions.
Auch Männer werden kontrolliert. Gehorsam und permanente Überwachung begleitet das Leben von Mobin Karase.
Viele Verbote. Darf nicht nur nach draußen spazieren. Nein, das sind so viele Sachen. Ich konnte nicht mit Freunden gehen raus spazieren. Dort viele Verbote. Dieser Kampf ist ein Jahr getrainiert, Gewicht abgenommen. Ich habe auch nicht gearbeitet, Arbeit verloren. Freunde, konnte keinen Kontakt vor diesem Kampf. Und dann einfach, du darfst nicht.
Ein ganzes Jahr Training für diesen einen Wettkampf. Gewicht machen, Verzicht, Isolation. Und am Ende entscheidet nicht die eigene Leistung, sondern die Staatslinie. Wie in seinem Fall. Als Iraner durfte Karase nicht gegen einen israelischen Kämpfer antreten. Bei einem Turnier in Ungarn hätte er trotz dieses Verbots kämpfen wollen. Im Bewusstsein der Konsequenzen. Eine Entscheidung, die für ihn zum Wendepunkt in seinem Leben wird.
Wenn ich im Turnier mit Israel wollte kämpfen, glaubst du, wenn ich zurück nach Iran komme, was passiert mit mir? Ah, grüß Gott, du hast gut gemacht gekämpft, komm, gewonnen, bravo. Schokolade für dich, natürlich nicht so.
Bei Saman Soltani kam der Bruch mit dem Iran nach einem Trainingscamp in Spanien.
Último aviso a los señores pasajeros con destino Barcelona.
I didn't leave Iran. I couldn't go back because when I participated in the artistic swimming camp in Barcelona, I post things on my Instagram and my picture with bikinis and training was on social media, and it was like a huge topic, and it was not safe for me to go back anymore to my country, and I really had a hard time.
Mobin Karase kann ebenfalls nicht mehr zurück in seine Heimat.
Ich habe dort gewusst, dass ich nicht wieder zurückgehen kann. Das war mir tut weh, Wahnsinn. Großer Schock von mir war. Für mich ein neues Leben, weil neue Sprache, neue Freunde, neue Heimat, neue Menschen.
Karase findet in Wien Zuflucht im Boxclub Bounce.
Danach Spanien, Daniel Nada hat gesagt, komm unser Club. Bounce hat mir viel geholfen, Wohnung für alles. Mhm. Ja.
Vermisst du es irgendwie, Iran?
Jede Sekunde.
Saman Soltani und Mobin Karase zeigen, wie autoritäre Systeme Sport benutzen. Shura Zehetna Hashemi kennt das Gefühl der Entwurzelung und will Menschen wie ihnen helfen. Sie wurde 1982 im Iran geboren. Ihre Eltern waren im Widerstand gegen das Mullah-Regime. Die Familie lebte zunächst im Untergrund. Die damals 5-Jährige konnte mit ihrer Familie aus dem Iran flüchten. Seit August 2023 leitet sie Amnesty International Österreich. Sie erklärt, warum Sportlerinnen und Sportler oft eine Bedrohung für das Regime darstellen.
Also ich glaube, der Iran stuft diese Sportler und Sportlerinnen nicht unbedingt als gefährlich ein, im Sinn von für das Regime gefährlich, sondern es sind Menschen, die populär sind, die auch gerade für die Jugend im Iran interessant sind, und es sind Menschen, deren Tod leider ein gewisses Abschreckungsszenario für das Regime ist.
Im Fall von Saleh Mohammadi wird dieses Abschreckungsszenario sichtbar.
Wir glauben, dass an ihm ein Exempel statuiert werden sollte, weil er einfach eine sehr bekannte Persönlichkeit war im Iran, weil er einfach auch aufgrund seines jugendlichen Alters gerade für diese junge, sehr progressive Generation im Iran vielleicht auch ein bisschen eine Vorbildwirkung hatte und man wollte damit sicher auch andere abschrecken.
Was heißt das für jene, die von außen helfen wollen? Was passiert, wenn Amnesty erfährt, dass ein Mensch kurz vor der Hinrichtung steht?
Wenn jemand hingerichtet werden soll, dann bekommt die Person meistens 48 Stunden noch Zeit, um sich von der Familie zu verabschieden. Und das ist dann auch der Moment, wo wir versuchen, mit so einer Spezialkampagne, das nennt sich bei uns Urgent Action, also quasi dringliche Handlung, da versuchen wir einzugreifen und wirklich auch mit Unterschriften, mit E-Mails und so weiter die Behörden umzustimmen. Bei den verifizierten Zahlen, bei den Zahlen, die auch das Regime uns bestätigt, gelingt es uns vielleicht bei 20% erfolgreich zu sein. Das Problem ist aber die Dunkelziffer, die ja viel höher ist. Also es finden ja auch Hinrichtungen statt, die wir erst danach mitbekommen, also wenn die Person dann schon tot ist.
Im September 2025 sprach Amnesty International von mehr als 1000 dokumentierten Hinrichtungen im Iran seit Jahresbeginn. Der höchsten Zahl, die die Organisation dort seit mindestens 15 Jahren registriert hatte.
Aus meiner bisherigen Erfahrung bei Amnesty würde ich sagen, dass der Lärm eher hilft. Es gibt aber sicher Einzelfälle, wo die Aufmerksamkeit, die große, dazu geführt hat, dass das Regime gesagt hat, jetzt erst recht. Also ich würde sagen, es gibt beides, aber in der Mehrheit der Fälle hilft es.
Wie gefährlich ist eigentlich die Arbeit bei Amnesty International?
Wirklich gefährlich ist es für die Leute im Iran, die uns zum Beispiel Informationen zukommen lassen. Die gehen natürlich ein großes Risiko ein, aber die machen das auch tatsächlich, weil sie wollen, dass sich was ändert.
Auch Mobin Karase trifft der aktuelle Fall Saleh Mohammadi schwer.
Was soll ich sagen? Das ist so schwer. Ich glaube, das ist mein Bruder, wie mein Bruder. Das ist ein 19-jähriger Spulder, kann nicht weiterleben einfach. Dass die kann, was soll ich sagen, einfach. Es ist schwer für mich, so einfach zu denken von der Situation.
Hast du mal drüber nachgedacht, dass dir das auch passieren hätte können?
Natürlich.
Warum sind Athleten im Iran zugleich Aushängeschilder und Bedrohung? Rudolf Müllner, Sporthistoriker der Universität Wien, versucht einzuordnen und beleuchtet nationale Identität und Sport.
Wenn wir um nationale Identität reden, dann ist Sport natürlich prädestiniert, denn der moderne Sport ist ganz stark entlang nationaler Identitäten gebaut. Das Zweite ist, dass im Sport symbolisch ganz stark und ganz deutlich ausgedrückt werden kann, das, was man normalerweise so als Wir-Gefühl bezeichnet. Das heißt, im Sport werden große Emotionen bewegt und damit wird es möglich, für große Gruppen so etwas wie Kohäsion zu erzeugen. Das heißt, hier geht es um Stolz, hier geht es um Anerkennung, Repräsentation, Stärken, Außendarstellung. Und Länder, die halt so sanktioniert sind und international halt teilweise geächtet sind, für die hat das natürlich eine umso größere Bedeutung, weil sie damit so etwas wie Normalität nach innen und nach außen suggerieren können. Und insofern hat der Sport hier als Softpower eine ganz wichtige Funktion für solche Länder. Also Sportler haben einen immensen Einfluss. Das hängt damit zusammen, dass sie viel Aufmerksamkeit auf sich generieren, dass sie mitunter ganz große Popularität genießen, viel mehr als Politiker, und damit eine ganz große Menge oder Masse an Menschen hinter sich vereinen können. Und deren Meinung ist natürlich bedeutend. Und insofern sind sie natürlich für politische Regime auch wichtig. Das heißt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sackt diese Personen ein und zieht sie auf ihre Seite, sodass sie pro Regime agieren, oder sie sind dagegen, dann sind sie natürlich gefährlich.
Was für eine Rolle hat das Social Media vor allem auch, weil jetzt jeder so vernetzt ist?
Social Media ist ein immenses Tool und auch schnell und schwer zu kontrollieren, außer man lebt eben das ganze Internet lang. Ja.
So wird aus Saman Sultanis Social Media Post plötzlich Politikum und aus einem 19-jährigen Ringer ein warnendes Exempel. Müllner erinnert zugleich daran, dass die Instrumentalisierung von Sport durch Regime eine lange Geschichte hat. Im Nationalsozialismus wurden jüdische Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer und Funktionärinnen und Funktionäre verfolgt und ermordet. In der DDR nutzten Athletinnen und Athleten ihre privilegierte Reisefreiheit, um zu fliehen. Sport war auch dort nie unpolitisch, sondern immer schon ein Feld von Macht, Zugehörigkeit, Gehorsam und Abweichung. Aber ist das, was im Iran passiert, historisch vergleichbar?
Ja, aus meiner Sicht, also so systematische Hinrichtungen wüsste ich nicht. Also im Nationalsozialismus am ehesten, aber da ist es weniger darum gegangen, dass prominente Sportler hingerichtet worden sind, weil sie politisch zu gefährlich gewesen sind. Es waren halt meist jüdische Sportler und Sportlerinnen, die hier aufgrund ihres Jüdischseins verfolgt worden sind und auch physisch vernichtet worden sind.
Und was bedeutet es für die Zukunft eines Landes, wenn es seine erfolgreichsten Talente nicht schützt, sondern hinrichtet?
Das ist sicher fürchterlich. Ich meine, es werden neue Talente nachkommen, aber das wird Jahre dauern. Und wichtig wird hier auch diese Bewältigungsstrategie sein, dass man deren Schicksal gedenkt und wirklich erzählt als Beispiel, um gegen weitere totalitäre und diktatorische Strömungen hier ankämpfen zu können. Also einfach gute Bewältigungs- und Vergangenheitsarbeit.
Iran verliert nicht bloß Medaillenchancen, sondern Vorbilder, Aushängeschilder und ihre sportliche Zukunft. Und die großen Sportorganisationen? Welche Verantwortung haben sie? Das IOC schreibt in seiner Charta vom Zugang zum Sport ohne Diskriminierung, von Menschenrechten im Zuständigkeitsbereich der Olympischen Bewegung und zugleich von politischer Neutralität. Die FIFA hat in Statuten und Menschenrechtspolitik festgehalten, international anerkannte Menschenrechte zu respektieren und deren Schutz zu fördern. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Werten und Vorsicht bewegen sich diese Verbände.
Ja, prinzipiell hätten sie eine enorme Verantwortung. Und wenn man deren Statuten anschaut, da stehen ja wunderschöne Sachen drin, wie Völkerverständigung, wie Freundschaft, wie Fairness, wie Akzeptanz und Respekt. Die reale juridische Macht ist begrenzt. Die symbolische Macht wäre viel, viel größer. Sie könnten mehr machen, mehr Aufmerksamkeit auf das Schicksal dieser Personen, dieser politischen Gefangenen, auch der Hingerichteten, deren Familien lenken. Das tun sie aber zum Teil nicht. Sport kann nie unpolitisch sein. Sport ist immer in irgendeiner Form politisch. Und das Wegschauen ist natürlich auch schon ein politischer Akt.
Shura Zehetna Hashemi argumentiert ähnlich.
Also ja, ich finde, dass große Sportverbände, vor allem wenn es um Einzelpersonen geht, also da geht es ja dann nicht um irgendeine große politische Aussage, die man machen muss, sondern da geht es um das Leben eines Menschen, da fände ich es wünschenswert, wenn die Sportverbände da laut sind, unsere Kampagnen vielleicht sogar mittragen und sich einsetzen und ihr immenses Gewicht nutzen. Ich würde mir auch wünschen, dass man sich da nicht hinter einer Neutralität versteckt, weil wenn es um das Leben eines einzelnen Menschen geht, das hat, finde ich, jetzt wenig mit politischer Neutralität zu tun.
Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Es geht nicht immer um geopolitische Stellungnahmen, nicht immer um Sanktionen gegen ganze Staaten. Es beginnt bereits beim Hinschauen, beim Erwähnen der Namen und dem Erzählen ihrer Geschichten.
Well, I have many, many dreams. I want to perform at my highest level and reach Olympic podium. And Olympic medal was always one of my biggest dreams. But also at the same time, I want to use my voice to inspire other people, you know. I want to see people that no matter where you start, your past doesn't define your future. I hope sports continue to be a bridge, bringing people together, create understanding, giving opportunities for the next generation and connect people. I think sport has the power to unite hearts. Our culture is all about love, poetry, respect, humanity, peace and freedom. And I wish that all Iranian people find their peace. The world should not forget Iranians. They are human. And all of them deserve to live in freedom and peace. The world should not forget how brave they are and how bravely they are fighting for their freedom.
Auch Mobin Karase denkt an die Zukunft mit dem Ehrgeiz eines Leistungssportlers und dem Blick eines Mannes, der weiß, was Freiheit wert ist.
Sie ließ zuerst Europameisterschaft werden, wenn Gott will. Danach arme Menschen helfen, wünsche mir Freiheit von meinem Land, Leute und meine Freunde gesund bleiben, dass ich wieder meine Freunde einmal sehen. Wenn Mola weg, dann wird gut.
Ich glaube, gerade beim Iran, und das habe ich in den letzten Jahren erlebt, war schon ganz wichtig, dass diese Aufmerksamkeit gekommen ist, dass die da war, dass Leute angefangen haben, sich für dieses Land auch zu interessieren. Wenn man weiter hinschaut, wenn man weiter auch versucht, eben Geschichten wie die von Saleh Mohammadi, so traurig sie sind, nach außen zu tragen, dann ist das auf jeden Fall eine Hilfe und etwas, das, glaube ich, daran nagt, dass dieses System Schritt für Schritt irgendwann zerfällt. Es ist für mich teilweise unfassbar, dass sich so ein System wie das im Iran seit so vielen Jahren hält. Also das sind jetzt 47 Jahre, dass diese Diktatur an der Macht ist und dass Menschen hingerichtet werden und aus politischen Gründen inhaftiert werden. Und es ist unglaublich für mich, dass das immer noch so ist und dass es auch, obwohl es so viel Widerstand gibt im Inneren und im Äußeren, dass es nicht gelungen ist, das bisher zu ändern. Aber ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass sich in meinen Lebzeiten, ich bin jetzt Anfang 40, aber dass sich in meinen Lebzeiten im Iran noch was ändert.
Es geht um Demokratie und es geht um Toleranz, geht um Meinungsfreiheit. Das sind richtig schwierige Themen. Respekt ist ein Wort, das ganz einfach klingt, aber die fallen nicht vom Himmel. Es geht ums Hinschauen. Es geht ums Hinschauen auf diese Einzelbiografien, auf deren Schicksale, das zu diskutieren in den Medien, das zum Thema zu machen und wirklich nicht zu ignorieren. Ignoriert ist es sehr stark geworden bis jetzt und ich glaube, das braucht mehr Öffentlichkeit. Ja.
Hinschauen, Druck machen, die Namen nennen und nicht vergessen, was im Iran passiert. Denn Menschen verschwinden nicht erst dann, wenn sie sterben, sondern wenn niemand mehr von ihnen spricht. Saleh Mohammadi, Navid Afkari, Mehdi Ali Hosseini, Ali Mutayri, Mahan Mardani, Akhshia Ahmadpour, Masoud Sadparva, Ahmad Asghari, Majidreza Ranawat, Sahra Zeynab Fard.